Hidden. Liebe Geschwister und Freunde, es ist schön, wieder einmal im Siegerland zu sein. Das klingt nicht so nach Niederlage, das klingt nach Sieg. Und das passt ja auch zur biblischen Botschaft, die im Grunde letztendlich eine Siegesbotschaft ist. Wir haben ein kleines Büchertischlein dabei mit einigen Büchern, die manchen schon bekannt sind. Aber es gibt auch ein neues. Leider muss ich da mein eigenes Buch empfehlen. Jesaja, Verkündiger von Gericht und Heil. Es ist ja schön, wenn Gott einem auch im Ruhestand und wenn man älter wird Arbeit gibt, dass man nicht herumsitzen muss oder beim Arbeitsamt vorsprechen muss. Also, nachdem ich 1997 bis 2002 mit der Übersetzung des Neuen Testamentes beschäftigt war, die liegt auch auf dem Büchertisch und hat schon vielen Freude gemacht. Ich höre das an den Echos und bin dankbar, wenn es etwas nützen darf. Das ging bis 2002, dann habe ich mich ein Jahr lang mit einem Buch über meinen Manfred beschäftigt, 2003, der hier immer saß links, weil er in besonderer Weise sprachlich gefördert werden konnte als geistig Behinderter, wie man das nicht so alle Tage erlebt. Das Buch ist auch auf dem Büchertisch. Und dann aber kam es im vergangenen Jahr auf mich zu. Also, du hast das Neue Testament übersetzt, versuch's doch mal mit dem Hebräischen. An und für sich gibt es nie eine Übersetzung des Alten Testamentes von Heinz Schumacher, schon vom Umfang her unmöglich. Auch kenne ich mich nicht so gut aus mit der hebräischen Sprache wie mit der griechischen. Und doch, als ich beim Brunnenverlag in Gießen tätig war, 1950 bis 1955, da habe ich ja in der Mittagspause und auch im Zug, der mich nach Gießen fuhr, dazwischen immer hebräische Vokabeln gepaukt. Also das ging schon in der Jugend los. Und ich habe es im Vorwort geschrieben, da hatte ich einige gute Lehrer, alte, gute Kommentare. Franz Delitzsch, der lebte von 1813 bis 1890, 1879 in Leipzig erschienen, da habe ich sehr viel Gutes geschöpft. Manchmal sind die alten Kommentare viel besser als die neuen. Auch ein Eduard König aus Reichenbach im Vogtland, wo Wolfgang Jugel geboren ist, auch da, der lebte von 1846 bis 1936. Das war schon was Besonderes, damals 90 Jahre alt zu werden. Und er hat dann noch als 80-Jähriger einen Jesaja-Kommentar herausgegeben, ein Sprachgenie, der beste Hebräischkenner Anfang des vergangenen Jahrhunderts, der ganze Wörterbücher herausgegeben hat. Also die haben mich mit beeinflusst, es zu wagen, und es hat mir Freude gemacht. Und so darf ich dieses Buch da anbieten. Das ist aber nur Band 1, Jesaja 1 bis 39. Dann gibt es eine Zäsur, dann beginnt was Neues mit Kapitel 40. Und das beschäftigt mich zu Hause zurzeit. Vielleicht darf dann nächstes Jahr der Folgeband erscheinen. So, und nun zu unserem heutigen Thema. Biblische Ermunterungen für den Glaubensweg auf heilsgeschichtlicher Grundlage. Was soll das heißen, auf heilsgeschichtlicher Grundlage? Das soll also heißen, dass es nicht irgendwelche Ermunterungen sind. In der Welt ist es ja auch üblich, dass man sich Trost zuspricht. Nun mal Kopf hoch, wird so schlimm nicht werden mit einer Operation. Der Professor hat einen sehr guten Ruf und die haben die neuesten Geräte. Nun mal Kopf hoch, wird schon gehen. So nicht. Ich habe mit Bedacht mir biblische Ermunterungen herausgesucht, die einen bestimmten Hintergrund haben, nämlich einen heilsgeschichtlichen Hintergrund. Das heißt, da stehen Taten Gottes dahinter. Da stehen Taten Gottes dahinter. Gottes Schöpfer, Allmacht und Verantwortung. Wir beginnen heute Abend mit dem allerersten Vers der Bibel. Und ich setze mein Thema morgen Vormittag fort und schließe mit dem letzten Vers der Bibel. Da müssen wir natürlich große Sprünge machen. Also der Hintergrund dieser Ermunterungen ist jeweils Gottes Handeln, Gottes Schöpfer, Allmacht und Verantwortung oder Gottes Tröstung, Befreiung von Furcht, Wiederkunft Christi, unverderblicher Leib, Zurechtbringung der Heiligen, untadelige Gemeinde, Zugang zu Gottes Fülle, Vergeltung nach Werken, Neuschöpfung Gottes. Das sind so jeweils die Hintergründe dazu. Nun also wollen wir uns mal den ersten Vers der Bibel als Ermunterung dienen lassen. Inwiefern ist das eine Ermunterung? Das Thema, das kam im Urlaub auf mich zu, als wir an der Nordsee 9 Tage waren, im September. Mach's doch nicht so kompliziert, Heinz, such doch einfach mal aus der Bibel Ermunterungen heraus. Da könnte man natürlich 30, 50, 100 finden. Aber man muss sich da beschränken. Der erste Vers der Bibel, den kennen ja die allermeisten. Wenn man fragt, wie lautet der letzte Vers der Bibel, das kennen nicht alle. Aber den ersten Vers kennen wohl die meisten Gläubigen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die, Mehrzahl, die Himmel und die Erde. Und da dürfen wir sehen, Gottes Schöpfer Allmacht und Gottes Schöpfer Verantwortung. Das All ist nicht aus dem Zufall entstanden oder aus dem Nichts. Einige Jahre hindurch habe ich mich mit dem Thema Weltmodelle auch einmal beschäftigt und Entstehung der Welt und 1. Mose, das ganze Kapitel und die Hintergründe, auch ein bisschen physikalisch, da habe ich geforscht in vielen Büchern, 1986 bis 1990, bis im Erbrockhaus Verlag 1990 das Buch erschien, Urknall und Schöpfer Gott. Das haben vielleicht einige zu Hause im Bücherschrank, es ist zurzeit vergriffen. Also mit diesen Weltmodellen habe ich mich auch mal beschäftigt. Da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, wo kommt das All her? Man forscht ja heute noch. Man gibt viel Geld aus. Man setzt die gescheitesten Köpfe dahinter. Da gibt es ja dieses Riesending da, unterirdische Tunnel, ich glaube 27 Kilometer lang, bei Genf, CERN, Genf. Frankreich auch zum Teil, ein Riesentunnel, und da jagt man dann die kleinsten Teilchen aufeinander und sieht, was dann da herauskommt. Man hat gerade wieder ein neues Projekt in Angriff genommen, habe ich neulich gehört. Ja, man will dahinter kommen, was die Welt im Innersten zusammenhält, oder anders gesagt, der Urknall, wenn es ihn dann so gab, wie man sich das vorstellt, wo kam denn der her? Da muss doch eine erste Ursache sein, eine prima causa. Ja, sagen manche, die Welt ist aus dem Zufall entstanden. Und dann sagen die gelehrten Herren und schreiben in ihren Büchern, der Zufall, der kann schon was. Mit der Zeit gibt sich der Zufall Regeln und Ordnungen, und daraus haben sich unsere Naturgesetze entwickelt. Man muss diesem Herrn genannt Zufall nur genügend Zeit geben, also Milliarden Jahre müssen es dann schon sein. Und dann gelingt es dem Zufall, sich Ordnungen und Regeln zu geben. So. Andere sagen einfach, die Welt ist aus dem Nichts entstanden, habe ich gelesen in schlauen Büchern gelehrter Leute. Die Welt ist aus dem Nichts entstanden. Aber wenn man da genauer hinschaut, dann ist das Nichts nicht einfach Nichts, sondern das sind ganz kleine, dichte Schwankungen. Ganz kleine, dichte Schwankungen. Und aus denen haben sich dann irgendwelche Kügelchen oder Atome, und dann nachher immer weiter hat es expandiert, bis die Galaxien daraus wurden. Das ist doch Etikettenschwindel. Wenn ich von kleinsten Dichteschwankungen rede, dann ist es eben nicht nichts, sondern dann sind es kleinste Dichteschwankungen. Mögen sie noch so klein sein. Ein gelehrter Professor aus England hat sogar gemeint, wir könnten ja das All geschaffen haben durch rückwärts wirkende Verursachung unseres Geistes. So Leute haben Professortitel. Da kann man ja nur lachen. Also ich bringe das nicht fertig. Rückwärts wirkende Verursachung, dass ich heute mich entscheide, dass gestern mein Auto fährt. Das kann ich nicht. Rückwärts wirkende Verursachung aus dem Nichts, aus dem Zufall. Es gibt natürlich immer auch gläubige Gelehrte, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und ein gläubiger Mann hat die sehr gute Frage gestellt: Wie kommt es zu Wohldurchdachtem, wenn niemand da ist, der denkt? Der Satz hat mir Freude gemacht. Wir sehen doch die ökologischen Zusammenhänge, wir sehen doch, wie alles irgendwie zusammenhängt, wohldurchdacht. Welch ein Wunderwerk ist allein unser Körper, obwohl er vergänglich ist. Und was haben wir für wunderbare Beziehungen in der Natur? Wie kommt es zu Wohldurchdachtem, wenn niemand da ist, der denkt? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann haben wir am Anfang nicht eine lange Diskussion über das Thema, gibt es einen Gott? Darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist die selbstverständlichste Sache, dass am Anfang Gott einfach da ist und er schafft. Und wir wissen ja, viele werden das wissen, wer die Bibel schon länger kennt, dass es ja auch Bibelstellen gibt, die führen uns noch vor. 1. Mose 1, Vers 1, weiter zurück. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Beni Atta, Sohn meiner du. Psalm 2, Vers 7. Vielleicht ist das das erste Wort, das der Vater zum Sohne jemals gesprochen hat. Psalm 2. Da spricht der Vater zum Sohn. Hebräer 1 bestätigt uns das. Und dann haben sie miteinander geplant. Protesiston Aionon, Vorsatz der Äonen, steht einmal in Epheser 3, 11. Der Vorsatz der Äonen wurde gefasst in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Vorsatz der Äonen. Der Vater hat mit dem Sohn einen Äonenplan gemacht. Aber nicht am Schreibtisch, sondern sie sahen diese Dinge lebendig vor sich. Sie haben auch gesehen, dass die Schöpfung den Weg gehen wird in die Sünde und in den Tod hinein. Sünde und Tod sind zu allen hindurchgedrungen. Römer 5, Vers 12. War das nicht zu umgehen? Hätte der Vater und der Sohn nicht einen Weg finden können, dass es gar nicht zur Sünde hätte kommen können? Ja, dann hätte man eben Automaten oder Roboter schaffen müssen, dann hätte man Wesen schaffen müssen, die nicht anders konnten, als sozusagen auf Knopfdruck zu reagieren, wie wir das mit unseren Maschinen machen. Aber Gott wollte keine Maschinen, Gott wollte Wesen, die lieben können. Und lieben kann nur einer auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Deshalb mussten, in Anführungszeichen, mussten der Vater und Sohn den Geschöpfen einen gewissen Freiheitsspielraum geben. Wir haben keine absolute Freiheit, wir haben aber eine relative, begrenzte Willensfreiheit und können zu Gottes Geboten und Gottes Angeboten Ja oder Nein sagen. Die Freiheit haben wir, weil Liebe ohne diese Freiheit nicht möglich ist und Gott geliebt werden will. Gott will Wesen, die Nein sagen können und doch Ja sagen zu ihm. Gott will Wesen, die ungehorsam sein können und doch gehorsam sind, freiwillig und von Herzen. Aber viele Geschöpfe müssen da Umwege machen, bis sie so weit kommen, dass sie sagen, ach, dass ich dich so spät erkenne. Wohl uns, wenn wir da keine großen Umwege machen, wohl uns, wenn wir frühe zugreifen, Ja sagen und erkennen, der Gehorsamsweg ist doch der beste. Im Anfang schuf Gott die Himmel, da gibt es mehrere, und die Erde. Und der Sohn war auch schon dabei, denn der Sohn war ja der Mitschöpfer des Alls, wie wir es in Kolosser 1 erfahren. Und der Heilige Geist ist ja auch schon da, im zweiten Vers der Bibel. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber worauf ich besonders hinaus will heute Abend ist, Gottes Schöpfer Allmacht und Gottes Schöpfer Verantwortung. Gott fühlt sich verantwortlich. Wir hören heute so vieles von Menschen, die verantwortungslos handeln. Verantwortungslos. Normalerweise hat ein Erzeuger Verantwortung für das, was er erzeugt. sei es, dass man Maschinen oder irgendwas produziert. Und ich denke, ich war ja nie Fabrikant, aber ich denke, wenn man etwas fabriziert und verkauft, dann sagt man nicht so, nun seht mal zu, wie er damit klarkommt. Mich interessiert das nicht mehr, ich habe ja mein Geld. Das wäre ziemlich verantwortungslos. Sondern man wird ja sich doch weiterhin interessieren, läuft das Ding auch, was ich mir so klug ausgedacht habe, eine Maschine oder was immer es sei. Man hat eine Verantwortung für das, was man erzeugt oder zeugt. Es gibt ja auch viele, leider in unserer Zeit, viele Beziehungen, die sind ganz schrecklich. Da wird ein Kind gezeugt und derjenige macht sich aus dem Staube, kümmert sich nicht weiter drum, verantwortungslos in höchstem Maße. Es gibt ja heute immer wieder solche Beziehungen, wo eine junge Frau sagt, ich weiß nicht, wer das war, der hieß Hans oder Erich oder wie er hieß, ich weiß nicht, wie der weiter hieß und wo er wohnt, weiß ich auch nicht. Wir hatten uns halt lieb in der Nacht. Das sind schreckliche Dinge, wenn man solche eine Verantwortungslosigkeit an den Tag legt als Mann oder auch als Frau, dass einen ein Kind gar nicht weiter interessiert. Ja, es gibt dann Babyklappen, in Stuttgart gibt es ja auch eine, wenn eine junge Frau ein Kind gebiert und niemand soll es merken und wissen und sie will es auch nicht haben, sie will es auch nicht groß sein, ich kann das nicht, ich habe kein Geld, wie soll ich das Kind groß, ich will das Kind auch gar nicht, also in die Babyklappe und innen drin wird es dann ja dann aufgenommen. Aber ich habe auch in der Zeitung gelesen von einer jungen Frau, die hat es bereut. Und hat sich nach ein paar Wochen gestellt, ich bin die und die. Ich habe mir es anders überlegt, ich möchte mein Kind. Mit anderen Worten, Verantwortungslosigkeit ist etwas ganz Schlimmes. Bei Menschen, bei lebenden Geschöpfen natürlich noch viel mehr als bei Maschinen. Gott ist nicht verantwortungslos. Gott ist auch nicht verantwortungslos in dem Sinne, dass er sagt, nun habe ich Menschen geschaffen, das geht in die Millionen, das geht in die Milliarden. Ich gebe ihnen Gebote. Und wenn sie dann nun nicht folgen, dann sollen sie selber die Folgen tragen. Da kann ich dann auch nichts mehr dazu. Nein, Gott weiß sich von jeher für seine Schöpfung verantwortlich. Wir Menschen haben auch eine Verantwortung. Es ist einseitig, manchmal hört man solche Einseitigkeiten, als käme alles nur auf Gott an und auf uns kommt es überhaupt nicht an. Wir haben aber doch Hunderte und Tausende von Ermahnungen in der Bibel. Was soll denn das, wenn es auf uns überhaupt nicht ankommt? Nein, auf uns kommt es auch an. Wir haben einen Verantwortungsbereich, einen kleinen. Gott hat den allumfassenden Verantwortungsbereich. Und er weiß sich letztlich auch für seine irrenden Geschöpfe verantwortlich. Und deshalb will er zurechtbringen, zurechtbringen, zurechtbringen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dann lesen wir ja weiter, was er alles geschaffen hat, Pflanzen, Tiere, Menschen und er weiß sich für das verantwortlich und lässt es nicht aus den Augen. Ich denke, das ist ein großer Trost und eine Ermunterung. Gott lässt seine Schöpfung nicht aus den Augen und er hört nie auf, sie zu lieben. So, jetzt machen wir einen Sprung. Denn wenn ich ja bis morgen Vormittag ans Ende der Bibel kommen will, dann kann ich natürlich nicht ohne große Sprünge auskommen. Wenn man da ein Buch nach dem anderen oder ein Kapitel nach dem anderen absuchen wollte nach Ermunterungen, dann wären wir ja in 4 Wochen noch nicht fertig. Machen wir einen Sprung nach meinem derzeitigen Lieblingsbuch und das ist natürlich Jesaja. Jesaja 40. Ich bin gerade dabei, dieses Kapitel zu übersetzen und habe gestern die Verse 12 bis 26 übersetzt. Ich habe allerlei interessante Hilfsmittel, Wörterbücher, Urtext und so weiter und so weiter. Das ist spannend, das ist eine schöne Arbeit. Ich denke schon wieder, oh weh, Heinz Schumacher, was machst du dann nächstes Jahr im Sommer, wenn du nichts mehr zu übersetzen hast? Naja, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Jedenfalls Jesaja 40, Vers 1. Das wissen ja auch viele, wie das beginnt. Tröstet, tröstet mein Volk. auf heilsgeschichtlichem Hintergrund. Gott ist ein Tröster, sein Sohn hat tröstend auf Erden gesprochen, der Heilige Geist, der Paraklet, Luther nennt ihn den Tröster, der Vater ist ein Tröster, tröstet, tröstet mein Volk. Natürlich geht es hier in Jesaja 40 mal in erster Linie um Israel, genauer gesagt um die nach Babylon Deportierten. 586 vor Christus hat Nebukadnezar Jerusalem zerstört. Es gab schon zwei frühere Wegführungen in den Jahren 605 und 597. Und dann kam aber die eigentliche Zerstörung der Stadt 586 vor Christus durch Nebukadnezar. Die Zerstörung des Tempels, die Wegführung der allermeisten bis auf einen geringen Rest. Dann kam aber 538 das Edikt, der Erlass des Königs der Meder und Perser namens Kyros oder Kores oder Kores, Koresh, Kyros. Dieser Kyros, dem hatte es Gott ins Herz gegeben, ein Edikt zu erlassen, dass die in Babylon gefangen gesetzten Juden wieder heimkehren dürften in ihr Land und dass sie die Stadt und den Tempel wieder aufbauen dürfen. Da ist also ein heilsgeschichtliches Handeln Gottes wiederum der Hintergrund. Die Rückkehr aus dem Exil in Babel. Und in den ersten Kapiteln ab Jesaja 40 spielt ja diese Heimkehr und diese Rückkehr eine große Rolle. Franz Delitzsch, den ich immer wieder bewundere, wegen seiner schönen Zitate, die ich mir da rausholen darf, braucht auch auf kein Urheberrecht mehr zu achten. Der Mann ist ja nicht erst 70 Jahre tot, sondern viel länger, wenn er 1790 gestorben ist. 1789 ist ja sein Buch in Leipzig erschienen. Und er hat so schön geschrieben zu Jesaja 40, Vers 1, der Wendepunkt vom Zorn zur Liebe ist gekommen. Der Wendepunkt vom Zorn zur Liebe ist gekommen. Israel hat ein doppeltes empfangen für alle seine Sünden, ein doppeltes Angericht. Wie groß muss dann erst die Intensität seiner Liebe sein, wenn beim Gericht schon zwiefach vergolten wurde? Der Wendepunkt vom Zorn zur Liebe ist gekommen. Ich habe mich gerade mit diesen Dingen beschäftigt. Zwiefach musste Israel Strafe tragen. Das kann man auch vom Alten Testament her begründen. Wenn einer etwas als Dieb gestohlen hatte, dann musste er erstens das Geraubte wieder zurückgeben und zweitens musste er noch ein Doppeltes erstatten. Gott ist schon auch hart und gerecht in seinen Gerichten, aber viel, unendlich viel größer ist die Erstattung seiner Liebe. Der Wendepunkt vom Zorn zur Liebe ist gekommen. Ich habe einmal geschrieben in dem Buch Die Lehre der Bibel, kein Volk wurde so gesegnet, hat so gesündigt, wurde so gerichtet, wird so getröstet wie Israel. Kein Volk wurde so gesegnet. Das kann man ja in Römer 9 nachlesen, in den Versen 4 und 5, was Israel schon im alten Bunde alles hatte. Den Gottesdienst, die Herrlichkeit und die Verheißungen und so weiter, Römer 9, 4 und 5. Als unsere Vorväter noch heidnischen, germanischen Göttern dienten, da hatte Israel schon die Beziehung zu Yahweh, dem Allmächtigen, dem einzigen Gott. Manche Israelis ziehen daraus den falschen Schluss, ja, eigentlich brauchen wir Jesus Christus ja nicht. Wir haben ja schon vorher längst immer die Gottesbeziehung gehabt und an der halten wir fest. So denken dann orthodoxe Juden. Aber nein, das ist falsch gedacht. Erstens war ja Jesus bei ihnen. Wer war denn der in der Wüste mitfolgende Fels, sagt Paulus einmal den Korinthern, das war der Christus. Der mitfolgende Fels war der Christus und alles, was Israel vorlaufend schon an Sündenvergebung bekam durch vorschattende Opfer, das alles gab es ja nur im Blick auf den einen, der da kommen sollte und sein allein. wirklich gültiges Opfer, wie das ja der Hebräerbrief immer wieder so fein und ausführlich beschreibt. Alle diese Opfer waren Schatten und wiesen auf den einen hin. Kein Volk so gesegnet, kein Volk so gesündigt. Da wundere ich mich ja, dass ich nicht den Haufen empörter Briefe bekommen habe, weil ich das geschrieben habe in dem Buch Lehre der Bibel. Ja, ein Schuhmacher, du schreibst, kein Volk hat so gesündigt wie Israel. Willst du etwas sagen, die sind schlimmer als die Deutschen und die Russen und die und die und die? Nein, so habe ich das natürlich nicht gemeint, sondern streng biblisch, ausgehend von Hesekiel 16. Nur so in diesem Rahmen ist das gesagt. Und in Hesekiel 16 sagt Gott, ihr seid schlimmer wie die Nationen. Und das bekommen sie einige Male gesagt im Alten Testament. Ihr habt nicht nur die Sünden der Heiden, der Nationen nachgemacht, sondern ihr seid noch schlimmer. Da braucht man nur an den Manasse zu denken, an den Nachfolger des Königs Hiskia. In Hesekiel 16 werden ja die Sünden verschiedener Sündenstädte miteinander verglichen. Ich sage immer, in Hesekiel 16 macht Gott etwas, was wir besser nicht machen, nämlich die Sünder verschiedener Sünder oder Sünderinnen miteinander zu vergleichen. Wenn wir das machen, oh bitte nicht. Also die da, die ist ganz schlimm. Nein, sagt ein anderer, die da ist noch schlimmer. Das Ehepaar ist ganz schrecklich. Nein, das ist noch schlimmer. Also bitte fangen wir sowas nicht an. Aber Gott kann sich das leisten, der Allwissende und unbedingt Gerechte, der die Herzen erforscht bis auf den Grund. Er kann es sich leisten, dass er einmal einen Vergleich anstellt. Da war also die fromme heilige Stadt Jerusalem mit ihren Einwohnern. Und dann gab es da Samaria. Das war die Hauptstadt des Nordreiches Israel nach der Reichsteilung. Nach der Reichsteilung war Samaria Hauptstadt vom Nordreich und Jerusalem Hauptstadt vom Südreich. Und in Samaria, da gab es dann einen Religionsmischmasch. Die Samariter waren halb heidnische Leute, die wohl die Bücher Mose gelten lassen, aber im Übrigen haben sie sich ihre eigene Religion und auch eine eigene Opferstätte und Kultzentrum geschaffen, eben der Berg Garizim, woraufhin ja die Frau am Jakobsbrunnen den Herrn Jesus angesprochen hat. Du, was hältst du von unserem Streitpunkt? Was ist nun richtig, Gott auf dem Berge da oben da anzubeten oder bei euch in Jerusalem? Samaria, eine Sündenstadt, und dann noch das uralte Sodom und Gomorra, durch einen Feuerbrand zugrunde gegangen. Wer hat am meisten gesündigt? Das wird in Hesekiel 16 untersucht. Und es heißt dann, die schlimmste Sünderin ist Jerusalem. Oh weh, ihr wart schlimmer als die anderen. Aber am Ende von Hesekiel 16, da steht, du wirst dich schämen und den Mund nicht mehr aufbekommen, Jerusalem, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Das steht am Ende des ganzen Prozesses. Und darin liegt eine gewisse Tröstung für die Leute von Sodom, die ein klein bisschen weniger gesündigt haben. Was sind das für Dinge? Dass die Leute in Sodom denken, wenn Gott mit dem allergrößten Sünder Jerusalem zurechtkommt, dann doch wohl auch mit uns. Ja, und eben das steht ja in Hesekiel 16. Sie werden zurückkehren in den früheren Stand. Es kommt eine Wende. Ich will das Los und das Geschick wenden derer in Sodom. Für Gott sind sie alle noch da, die Toten, ihm leben sie alle. Er kann sie wiederbringen. Und die Leute von Sodom, das ist uns ja hoffentlich klar, die werden ja nicht in einem wunderbaren, strahlenden Herrlichkeitsleib auferweckt, von dem ich gleich nachher noch etwas sagen will, sondern die werden zurückkehren in den früheren Stand und bekommen ihre Chance. Und den Leuten von Sodom wird es erträglicher gehen als denen von Kapernaum, sagte Herr Jesus einmal. Kein Volk so gesegnet, kein Volk so gesündigt, kein Volk so gerichtet. Exil durch die Assyrer, Exil durch Nebukadnezar nach Babylon, und damit war es ja noch nicht fertig, sondern dann kam ja noch das viel Schlimmere. Im Jahre 70 nach Christus die Zerstreuung durch die Römer unter alle Völker. Und in unseren Jahrzehnten erleben wir ja wieder eine Heimkehr, wieder eine Rückkehr. Und so dürfen wir diese Tröstung des zweiten Teiles des Jesaja-Buches ja auch in unsere Zeit übertragen. Gott tröstete Israel durch die Staatsgründung. Die Tröstungen Gottes sind nicht bloße Worte, die Tröstungen Gottes sind Tröstungen der Tat. Tröstungen der Tat. Damals Heimkehr aus dem Exil und in unserer Zeit wiederum Heimkehr. Mögen die Drangsale und die Komplikationen noch so schwierig sein. Drangsal über Drangsal, das wird auch noch so weitergehen. Und doch liegt darin eine Tröstung. Israel ist wieder im Lande und wird nie mehr daraus verschwinden. Und dann kommt der vierte Punkt, kein Volk so gesegnet, kein Volk so gesündigt, kein Volk so gerichtet, kein Volk so getröstet. Trösten heißt zum Herzen sprechen. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems. Jetzt hast du genug gelitten, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es beendet, jetzt kommst du wieder heim, jetzt kommt ein neuer Anfang. Der Wendepunkt vom Zorn zur Liebe ist gekommen. Gott tröstet. Der dritte Punkt hängt mit dem zweiten zusammen. Erstens Gottes Schöpferallmacht und Verantwortung. Zweitens Gottes Tröstung. Drittens Befreiung von Furcht. Befreiung von Furcht. Alles, was in diesen Kapiteln gesagt ist, Kapitel 40 und so weiter, an Trost, an Liebeszuspruch, an Zuwendung, das gilt auch uns. Oder stehen etwa die Glieder des Leibes dem Herrn nicht so nahe wie Israel? Das dürfen wir doch alles auch praktisch erbaulich für uns nehmen. Jedes Einzelne, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, finden wir immer wieder. Zum Beispiel in Jesaja 41, gleich dreimal, Vers 10, 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich habe dich mit der Rechten, halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 41, Vers 13 und 14, denn ich bin der Herr, das heißt Yahweh, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Dieses betonte göttliche Ich finden wir ja des Öfteren im Jesaja-Buch. Manchmal steht es zweimal da, um die Wichtigkeit und Dringlichkeit zu betonen. Ich helfe dir, kein Geringerer. Fürchte dich nicht, du Wurm, du Häuflein. Du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht Yahweh, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Fürchte dich nicht. Immer wieder kommt dieser Klang, auch in 43, Vers 1 und Vers 5. Ich freue mich auf diese Kapitel. Ist das nicht eine schöne Aufgabe, dass ich die in den nächsten Wochen übersetzen darf? Einen Tag die Übersetzung machen, am nächsten Tag die Erklärung machen. 53 Abschnitte, 106 Arbeitstage, so ungefähr, ist doch schön, bin ich nicht arbeitslos. Also 43, Vers 1 und Vers 5. Aber jetzt, so spricht Yahweh, der dich geschaffen. Yahweh, bleiben wir noch einen Moment bei diesem Gottesnamen stehen, Yahweh oder Jehovah, J-A-W-H, vier Buchstaben, das heilige Tetragramm. Yahweh heißt ja der Seiende, ist abgeleitet von dem Zeitwort Sein. Der Seiende, der ewig Seiende, der Unveränderliche, ich bin, der ich bin, so offenbarte sich der Herr dem Mose beim brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich bin, der Unveränderliche. Eduard König hat es noch so gedeutet, der Beständige, der Getreue. Und eine sehr feine Deutung fand ich auch noch bei einem Kommentator namens Karl Elliger. Er sagt, Yahweh ist ja abgeleitet von dem Zeitwort Sein, Dasein, Haya. Aber dieses Haya bedeutet nicht nur Sein und Dasein, es bedeutet auch Werden, Geschehen, Geschehen. Also Yahweh ist der wirklich Seiende und der wirksam Seiende. Das ist schön gesagt. Jahwe ist der wirklich Seiende, ich bin da, ich bin immer und überall da, der wirklich Seiende und der wirksam Seiende. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch, sagt der Herr Jesus einmal im Johannesevangelium. Er ist der wirklich Seiende und der wirksam Seiende. Johannes 5, Vers 17, er ist der Wirkende. Also, Jahwe, ich bin wirklich da und ich werde wirksam da sein. Ich wirke und bleibe am Wirken. Gott ist nicht untätig und da nicht im Ruhestand, er schläft nicht und ist nicht tot. Gott ist da, er ist wirklich der Seiende und der Wirksam. Wirklich wirksam. Jahwe meldet sich ja hier immer wieder zu Wort ein. Also Jesaja 43, Vers 1, aber jetzt so spricht Jahwe, der wirklich Seiende und wirksam Seiende, und ihr werdet merken, wie ich wirksam bin, Israel, indem ich euch zurückführe, mit euch durch die Wüste ziehe. So spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und 53, Vers 4, wiederum, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Immer wieder heißt es, fürchte dich nicht, denn ich. Ja, wir fürchten uns auch manchmal, oder fürchten wir uns gar nicht. Vielleicht sind einige hier, die sagen, nö, Angst habe ich nie, vor wem sollte ich Angst haben? Aber viele haben doch heute Angst. Das sagen ja auch viele Leute ganz offen. Ich habe Angst. Nicht so sehr vor einem atomaren Krieg. Ich habe Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe Angst, krank zu werden. Ich habe Angst, einsam zu werden. Ich habe Angst vor irgendwelchen Schicksalsschlägen, die ich nicht abwenden und vorausberechnen kann. Angst. Oder ein allgemeines Gefühl von Ängstlichkeit, das viele heute umtreibt. Und dann kommt auch noch der Herbst und dann kommt auch noch der Winter. Ja, dann kommen die langen Abende. Ich verschlafe dann immer so einen Teil des Abends. Dann ist der dunkle Abend schon kürzer, wenn man sich von 7 bis 8 Mal ins Bett legt oder von 5 bis 7. Aber das müssen Sie nicht nachmachen. Es kommen die langen Abende. Da hat auch mein Sohn Manfred mal gestöhnt. Oh, jetzt wird es immer dunkler. Ja, ich sage, Manfred, das wird noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Genau wie bei dir, kam dann seine schlagfertige Antwort. Er hatte ja immer so witzige, schlagfertige Antworten. Das wird noch schlimmer, bevor es besser wird. Genau wie bei dir. Aber das nebenbei. Haben wir auch Angst? Fürchten wir uns auch? Dann wollen wir uns nicht mit irgendwelchen billigen Trostworten der Welt abspeisen lassen. Tabletten können manchmal helfen, aber die letzte Hilfe erwarten wir auch nicht von Ärzten und Tabletten, obwohl die manchmal helfen und manchmal sogar sein müssen. Ich schlucke auch zurzeit welche. Aber die eigentliche Befreiung von Angst liegt woanders. Fürchte dich nicht, denn ich, sagt Gott. Nicht fürchte dich nicht, es wird schon so schlimm nicht kommen. Fürchtet euch nicht, Israel, der wird euch schon wieder ziehen lassen, der Kyros. Ich denke, das ist ein barmherziger Mann, ein edler Eroberer, wenn es sowas geben kann. Nein, fürchte dich nicht, denn ich bin da. Es hat mir immer wieder Freude gemacht und macht mir immer wieder Freude, wenn ich Jesaja 37 aufschlage. Steht auch in meinem Buch über Jesaja, wenn ich Jesaja 37 aufschlage, Gott setzt dem stolzen Assyrer ich sein Gottes-Ich entgegen. Diese Leute, wie der Assyrerkönig Sanherib, diese Eroberer, diese mächtigen Gewalthaber der Welt, die betonen ja immer wieder gern ihr Ich. Ja, auch manche kleine Leute gibt es, die immer wieder ihr Ich betonen. Das ist nicht so gut, wenn wir Menschen das machen. Ich. Was geht mir so schlecht? Mir geht's ganz unverdient. Ich hätte doch was anders verdient. Ich habe doch so viel gemacht. Ich hatte das. Ach nein. Es wirkt ein bisschen peinlich, wenn Menschen immer sagen, ich. Die Älteren erinnern sich an die Reden eines gewissen Adolf Hitler, der auch immer mit ich anfing. Ich war einmal der unbekannte kleine Gefreite und ich war dann im Ersten Weltkrieg und dann wurde ich Parteiführer und dann habe ich. So ähnlich klingt es hier beim Assyrer. Diese Typen sind ja alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, diese Antichristen-Vorläufer. Ich. Jesaja 37, 22 heißt es, Gott spottet und Israel spottet über diesen Assyrer. Es verachtet dich, es verspottet dich, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt hinter dir her. Wen hast du verhöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet, durch deine Knechte hast du den Herrn verhöhnt, du Assyrerkönig, und hast gesagt, mit der Menge meiner Wagen habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon. Ich haue den Hochwald seiner Zedern um, die Auslese seiner Wacholderbäume. Ich komme auf seine äußersten Höhe, in das Dickicht seines Baumbestandes. Ich habe gegraben und Wasser getrunken, und mit der Sohle meiner Füße trockne ich alle Ströme Matsurs. Gott aber sagt im nächsten Vers, 26, hast du nicht gehört, dass ich lange vorher es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Neutestamentlich gesprochen sagt Gott hier, hast du stolzer Assyrerkönig noch nie etwas gehört von Protesiston Aionon, Vorsatz der Äonen, Epheser 3,11. Nein, das weißt du nicht und kannst du nicht wissen. Das entzieht sich deiner Kenntnis völlig, dass ich mit meinem Sohn vor Grundlegung der Welt einen Plan gemacht habe. In den Plan kommst du auch vor, du stolzer Assyrer. Und du kannst gar nichts machen als nur das, was ich zuvor nicht nur zugelassen, sondern genehmigt habe. Ja, ich habe es kommen lassen. Ich habe das vorher Geplante sozusagen abgerufen. Nun darf es geschehen. Nun darfst du das und das tun. Du könntest überhaupt nichts tun, wenn ich es nicht geplant und genehmigt hätte und es hätte kommen lassen. Gott setzt dem stolzen Assyrer, ich sein Gottes, ich gegenüber. Und diese Linie des fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, kann man ja hinein diese Linie kann man weiter ausziehen, verlängern ins Neue Testament hinein. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Immer wenn das Geschöpf mit einer überirdischen Erscheinung zu tun hat, Engelerscheinung, Gotteserscheinung, Auferstehung Jesu, oder Jesus wandelt auf dem See, dann sind das immer Dinge, wo wir es zuerst mal mit der Angst kriegen. Und wenn wir meinen, wenn wir uns vorstellen, da stünde mal plötzlich hier ein Engel im Raum, ein wirklicher Engel vom Himmel wäre gesandt, wir kriegen es erstmal mit der Angst. Der würde wahrscheinlich seine Rede auch beginnen, fürchtet euch nicht, habt doch keine Angst, ich habe eine gute Botschaft für euch. Oder wenn ein Auferstandener da wäre, wenn 1. Thessalonicher 4 sich zu erfüllen beginnt, hoffentlich bald, das ist unsere Sehnsucht, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und so einer käme hier herein. Ja, wir hätten erstmal ein sehr seltsames Gefühl. Kann das wirklich sein? Wenn der Mensch diesen göttlichen Dingen, die über unsere Sinnenwelt hinausgehen, begegnet, dann kriegt er es zunächst mal mit der Angst. Und wunderbar ist auch das Fürchte dich nicht des Herrn Jesus in Offenbarung 1. Ganz wunderbar. Auch der ihm doch so nahestehende Johannes, der fällt nieder wie tot vor dieser Herrlichkeit des Sohnes Gottes, des Auferstandenen. Offenbarung 1, 17 und 18. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin, wieder heißt es, fürchte dich nicht, ich. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, lebendig bin ich in alle Zeitalter und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Kein Toter, der nicht meiner Verfügungsgewalt untersteht, sagt der Herr. Er ist Herr über Lebende und Tote. Und ich sagte dieser Tage zu meiner Frau, also für den Herrn Jesus ist es eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, ob wir leben oder ob wir gestorben sind. Er ist sowieso Herr über uns. Diese seine Herrschaft über uns, die geht ohne Bruch, geht die weiter. Er ist Herr über Lebende und Tote. Also, fürchte dich nicht, denn ich, nehmen wir das doch mal mit, auch für unsere Ängste, fürchte dich nicht, denn ich bin ja da. Und ich stärke dich und ich helfe dir. Und dann dürfen Sie sich gern mal vertiefen in diese wunderbaren Zusagen. In den ersten Kapiteln, Jesaja 40 bis 45, finden wir das ja in reicher Fülle. Fürchte dich nicht, denn ich. Jetzt müssen wir aber wieder einen Sprung machen. Der nächste Punkt heißt Wiederkunft Christi. Darin liegt für uns doch auch eine ganz gewaltige Ermunterung in dieser Wiederkunft Christi. Ich nehme als Belegstelle, man könnte ja manche Stellen nehmen, Matthäus 24, Vers 27. Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Parousie, Wiederkunft, Ankunft kommen, des Sohnes des Menschen sein, wie der Blitz ausfährt. Der Herr Jesus vergleicht also seine Wiederkunft mit dem plötzlichen Aufleuchten des Blitzes. Ich habe mir Fragen gestellt, die kann ich auch selber nicht beantworten. Wenn wir einen bedeutenden Biologen oder Meteorologen oder Physiker hätten, dann könnte ich den ja mal fragen, Herr Professor, was meinen Sie? Kann man auch mal einen Blitz vorausberechnen? Also wir sind doch heute sehr schlau mit unseren Computern und können ganz geschwind alles berechnen. Können Sie bitte schön beim nächsten Gewitter mir sagen, in 3 Sekunden kommt da der Blitz und der hat folgende Bahn. Können Sie das? Ich weiß es nicht. Wäre mal eine interessante Frage an einen Meteorologen. Oder können Sie das vielleicht sogar 1 Minute im Voraus sagen? Na, ich habe meine Zweifel. 1 Minute im Voraus, da wird der Blitz kommen, da kommt er und so ist er gestaltet und so fährt er runter. 1/4 Stunde im Voraus wird das bestimmt nicht sagen können, da bin ich ganz sicher. Vielleicht nicht einmal ein paar Sekunden, ich weiß es nicht. Müsste mal so einen Mann fragen. Also jedenfalls, der Blitz ist unberechenbar. Der Blitz ist unberechenbar. Wir können nie sagen, also in 1 Stunde kommt da der Blitz, Bauer, pass auf deine Scheune auf. Oder holt schon mal die Feuerwehr und da kommt in 10 Minuten der Blitz, da könnte ja die Feuerwehr schon mal gerufen werden. Das wissen wir nicht. So wenig wie wir Erdbeben genau voraussagen können, ja noch viel weniger. Erdbeben kann man ja schon ein bisschen vielleicht hier und da vorausahnen, besonders die Tierwelt besser als der Mensch. Blitz ist unberechenbar, Blitz ist plötzlich. Und wenn der Herr Jesus das Bild gebraucht, dann will er das Plötzliche und Unberechenbare betonen. Wir wissen weder Tag noch Stunde, auch nicht das Jahrzehnt. Ich weiß es nicht. Das Jahrhundert, da vermute ich schon, dass es in unserem Jahrhundert der Fall ist. Des Morgens früh am 3. Tag heißt es in einem Osterlied. Und wir können einmal das 3. Jahrtausend mit dem 3. Tag parallel setzen. Aber an und für sich rechne ich nicht. Ich mache keinerlei Rechnereien. Schon Sträuter hat gewarnt vor dem Kalendermachen. Das gab es also schon Anfang vergangenen Jahrhunderts. Dass man aus einer tiefen Sehnsucht nach dem Herrn, was ich ja gut verstehe, dass man dann doch einen Schritt zu weit geht und meint, wenn ich das zusammenzähle und nehme die Bibelzahl und das multipliziere vielleicht mit 100 oder 1000 und dann so und so, da könnte der Jesus wiederkommen. Lassen wir es bitte, lassen wir es bitte. Wir haben schon manche Enttäuschungserlebnisse. Auch liebe Brüder haben gerechnet, ich könnte mehrere Namen nennen, lassen wir es. Das hat nicht gestimmt. Das kommt aus einer tiefen Sehnsucht, ganz gewiss. Aber wie der Blitz für uns unberechenbar ist, und so ist auch die Ankunft des Menschensohnes für uns unberechenbar. Aber jetzt muss ich noch ein zweites sagen. Jetzt darf ich noch ein zweites sagen. So ganz ohne Vorahnung kommt der Blitz ja nicht. Denn wir können zwar den Blitz nicht berechnen, Aber wir sehen, wie dunkle Gewitterwolken aufkommen, wie es immer dunkler wird, wie sich die Wolken ballen, und dann wissen wir schon, du, da kommt ein Gewitter, da ist gleich was los, da wird es Blitze geben. Das wissen wir schon. Also, die Wiederkunft Christi können wir nicht berechnen, aber wir sehen doch, wie die dunklen Wolken sich ballen. Sehen wir das in der heutigen Zeit oder sehen wir das nicht? Auf allen Gebieten sehen wir das doch. Ob es moralisch ist, wie die Gesetzlosigkeit und die Zügellosigkeit zunimmt. Heute wird ja kein Homosexueller bestraft, sondern diejenigen werden bestraft und diffamiert, die das Sünde nennen, nicht wahr? Da war doch jetzt so ein Fall bei der EU. Da sollte einer Kommissar werden, aber dieser Mann von Italien, ein gläubiger Katholik, der hat es leider an sich, dass er Homosexualität Sünde nannte, wie Paulus ja auch in Römer 1. Und dass er sagt, gute Worte gefunden hat für Ehe und Familie, und da sei er doch sehr altmodisch. Also das darf man nicht. Wie kann man dann eine Minderheit diffamieren und ausgrenzen? Nein, das ist eine Lebensart, ein bisschen anders. Die Schrift sagt dazu eindeutig Sünde. Und im Informationsbrief der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, da hat man ja auch eine klare Haltung über diese Dinge. Aber dazu muss ich noch was anderes sagen. Gott steht jedem Sünder, mit großer Liebe kommt er jedem Sünder entgegen. Aber was wir nicht machen können, ist, dass wir alles verharmlosen und die Sünde nicht mehr Sünde nennen. Wer sich aber beugt, wer aber drunter leidet, den nimmt der Herr gerne auf, jederzeit, und wenn er 100-mal rückfällig würde, der Herr nimmt jeden gerne auf, der unter einer solchen krankhaften, sündigen Veranlagung leidet. Wie immer das im Einzelnen einzuschätzen ist, Anormalität, krankhaft, Verführung, Sünde. Die Schrift sagt Sünde. Und bei der Schrift wollen wir bleiben. Gott sei Dank darf man das ja heute noch sagen. Also ich denke nicht, dass ich morgen ins Gefängnis geworfen werde. Und das werde ich auch immer sagen, denn das sagt ja auch der Apostel Paulus ganz klar. Aber das ist ja nicht eine Ausgrenzung, dass Gott sagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. So sagt Gott nicht, sondern kehrt um, bereut, beugt euch, leidet und beugt euch und fragt einmal nach meinem Willen. Und wenn ihr das tut, kehrt um und dann nehme ich euch herzlich gerne an. Das hat sich ja lange rumgesprochen, langsam rumgesprochen, bis in manche christliche Zeitschriften. Ich habe so zwei abonniert, aber mehr nicht. Das Beste ist immer noch Gnade und Herrlichkeit, da kenne ich mich am besten aus. Es gibt doch auch heute in der christlichen Presse hin und wieder Meinungen, wo man sagt, von Sünde wird nicht mehr geredet, von Sünde wird nicht mehr geredet. Es wird immer geredet von dem ach so lieben Gott. Gott ist ein freundlicher Mann. Das kann man arg missverstehen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er liebt dich, so wie du bist. Diesen Satz kann man arg missverstehen. Ja, Gott liebt uns, auch wenn wir noch Feinde und Sünder sind, sagt Paulus im Römerbrief. Da hat er uns ja schon geliebt, als wir Feinde und Sünder waren. Aber das heißt doch nicht, dass die Sünder in der Sünde bleiben sollen, sondern dass sie umkehren sollen. Das allererste in der Predigt Johannes des Täufers und das allererste in der Predigt Jesu, kann man doch bei Matthäus nachlesen, wie heißt das? Gott liebt euch, ihr Sünder, habt keine Angst, oder wie heißt das? Das erste heißt, kehrt um. Luther hat übersetzt, tut Buße. Ihr könnt und dürft und sollt nicht bleiben, wie ihr seid. Gott liebt den Sünder, aber nicht damit er bleibt, wie er ist. Gott sagt nicht zum Sünder, na ja gut, es ist ein bisschen andere Art, die du an dir hast. Na gut, das wollen wir nicht ausgrenzen, das wollen wir respektieren. Wir leben in einer Zeit einer furchtbaren Überhandnahme von Zügellosigkeit, Schamlosigkeit, Gesetzlosigkeit, Frechheit und Gewalt. Tja, das ist typisch Endzeit. Aber Gott hat auch alles das in der Hand. Wiederkunft Christi. Wir können sie nicht berechnen, aber wir sehen, wie die Wolken sich ballen. Wirtschaft, Politik, Militärtechnik. Die Wolken ballen sich auf allen Gebieten und es wird dunkler, aber darin liegt auch für uns eine Ermunterung. Wir warten auf den Blitz. Wir warten auf den Blitz der Parousie Jesu Christi. Diese Parousie hat dann im Einzelnen verschiedene Begegnungen. Er begegnet seiner Gemeinde, er begegnet Israel, er begegnet richterlich dem Antichristen, er begegnet der Völkerwelt. Aber darüber will ich jetzt im Einzelnen nicht sprechen, sondern noch schnell einen fünften Punkt erwähnen. Unverderblicher Leib. Unverderblicher Leib. 1. Korinther 15, 42 bis 44. Das ist in meinen Augen etwas ganz Kostbares, was hier gesagt ist. 1. Korinther 15. Ich habe es auch mal griechisch auswendig gelernt. Das klingt fast wie ein Gedicht. Es wird gesät, es wird erweckt. Es wird gesät, es wird geweckt. Speiretai, ageiretai, speiretai, ageiretai. Speiretai en phtora, ageiretai en aphtasia, speiretai en atimia, ageiretai en doxe, speiretai en asteneia, in Schwachheit, ageiretai en dyname, göttliche Dynamik. Speiretai, gesät wird ein soma psychikon und ageiretai soma pneumatikon. Das sind gewaltige Aussagen. Es wird gesät verweslich, es wird gesät in Phtora, das heißt eigentlich verderblich. Unser Leib ist eine verderbliche Ware. Man kann das allerdings auch so auffassen, wie Heinrich Langenberg sagt, dieses Gesät betrifft eigentlich unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist eine Aussaat und hat einmal eine Ernte nach sich. Aber man kann natürlich auch daran denken, wenn man über Friedhöfe geht. Ich denke, wenn ich über einen Friedhof gehe, wo mein Manfred liegt, das hat keine Verheißungen, keine Zukunft. Außer einer. Saatgut. Saatgut ist es. Und Gott kann etwas Wunderbares daraus machen. Es wird gesät in Verderblichkeit, verderbliche Ware. Verderbliche Lebensmittel, die muss man dann ja schnell in den Kühlschrank sperren, sonst sind sie rasch verdorben. Und wenn ein Mensch stirbt, entschuldigen Sie den drastischen Vergleich, der muss auch schnell in ein Kühlzimmer oder Kühlbox bis zur Beerdigung, sonst wäre das schlecht, würde die Verwesung schon anfangen. Also Phtora. Aber der neue Leib, es wird erweckt in Aphtasia. Aphtasia. Unverderblichkeit. Unvergänglichkeit, Unverweslichkeit. Das ist übrigens ein Wort, mit dem der Epheserbrief schließt. Das letzte Wort im Epheserbrief heißt auch Aphtasia, Unverweslichkeit. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Aphtasia, in Unverderblichkeit, Unvergänglichkeit. Dazu hat der Heinrich Langenberg geschrieben, am Ende seiner Epheserbriefauslegung. Der Heinrich Langenberg hat so nette Nachkommen, Kinder, Neffen, Enkel, da ist eine junge Generation, und der Gernot Langenberg von Hamburg hat mir mitgeteilt, ich habe da die jungen Leute, die sind ganz wild drauf, die wollen alles vom Großvater auf Computer rüber übertragen, und dann kann man das billig drucken in Books for Demand. Books for Demand, Bücher nach Anforderung, gibt so eine Druckerei in Norddeutschland, und da kann man kleine Auflagen drucken, 500 oder 200 oder 100 oder noch weniger. Das treibt natürlich den Preis ein bisschen nach oben, aber man muss alles fertig auf Computer haben, dann geht das. Und da haben die aus dem kleinen Heft, was es früher gab von Langenberg, Epheserbrief, haben die ein ansehnliches, stattliches Buch gemacht mit einem schönen Umschlag und große Schrift, kann man beim Paulus Verlag oder in jeder Buchhandlung ja beziehen. Schriftenmission Langenberg in Hamburg ist es erschienen. Und der letzte Satz in der Epheserbriefauslegung von Langenberg, der hat es mit dieser Aphtasia zu tun, mit dieser Unverweslichkeit. Und da hat Langenberg etwas sehr Schönes geschrieben. Diejenigen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, beweisen damit, dass sie tatsächlich in das Unvergängliche eingedrungen sind. Wer den Herrn Jesus liebt, beweist damit, dass er in das Unvergängliche eingedrungen ist. Denn diese Liebe soll niemand niemals aufhören. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Nicht nur in seiner Unvergänglichkeit, sondern das Wort Aphtasia bezieht sich auf Lieben. Wir lieben ihn ohne Ende. Wir lieben ihn ohne Ende. Diese Liebe verdirbt nie. Das ist ein wunderbarer Aspekt im letzten Satz, letzten Wort des Epheserbriefes und letzten Satz von Langenberg. Und lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Der Andreas Schäfer von der Langsteinbacher Höhe, von dem kommt im nächsten Heft von Gnade und Herrlichkeit ein sehr feiner Artikel. Das wird so in ein, zwei Wochen verschickt. Heft 6 dieses Jahres. Über die alte, die neue und die alte Leiblichkeit. Ich habe das auf Kassette gehört, ich habe mir etliche Kassetten angehört von Andreas Schäfer, weil ich dachte, ich muss doch den Mann mal hören. Ich höre ihn ja nicht, wenn ich dort bin, rede ich selber. Und was hat er denn zu sagen? Und dann habe ich eine, zwei, dritte und irgendwann hat es gefunkt und gezündet bei mir. Das muss ich abschreiben, das ist ja wunderbar. Wie er da den neuen Leib darstellt, er benutzt 5 Fremdworte, Divinität und Kontinuität und Personalität und Kreativität. An verschiedenen Fremdworten hat er das festgemacht, wie der neue Leib ist. Er bleibt aber schon eng an der Schrift und dann zieht er Konsequenzen, wie gehen wir dann heute mit unserer Leiblichkeit um, wenn wir eine solche Hoffnung haben. Weder Leibesvergöttlichung ist angesagt, noch Leibesverachtung. Ja, ich muss jetzt zum Schluss kommen. Also, unser jetziger Leib ist gekennzeichnet durch Verderblichkeit, durch Atimia, durch Unehre, Schmach und Schande und auch durch eine Schwachheit, Asthenia, Kraftlosigkeit, Schwachheit. Nicht jeder ist krank. Es gibt ja Leute, die sind mit 80, 90 noch recht munter oder jenseits der 90 noch recht munter. Ich habe schon mal Brüder kennengelernt, die sprangen da so munter auf der Langensteinbacher Höhe herum. Ja, Heinz, kennst du mich nicht mehr? Ich bin doch der und der. Ja, ich bin ja schon öfter hier gewesen, vor 30, 40 Jahren. Ja, ich bin jetzt über 90. Nicht jeder muss krank sein, aber Asthenia heißt auch kraftlos, schwach. Irgendwann, wenn der Mensch alt ist, dann kommt diese Asthenia, manchmal auch schon bei Jüngeren. Wir sind in einem Leibe, der ist nun mal anfällig und gekennzeichnet durch Asthenia, durch eine gewisse Kraftlosigkeit. Wenn Sie das einem jungen Sportler, Leistungssportler sagen, der lacht Sie aus, ich bin doch nicht schwach, ich bin alles andere. Aber irgendwann wird er es auch merken, dass er in einem Leibe der Atimia und der Asthenia, der Unehre und der Kraftlosigkeit ist. Aber demgegen, und dann haben wir einen Soma-Psychikon, psychosomatische Zusammenhänge. Der Geist, die Seele wirkt auf den Leib, der Leib wirkt auf die Seele. Sind wir körperlich krank, betrifft es auch die Seele. Und ist die Seele krank, kann es sich auf den Leib wiederum auswirken. Aber der neue Leib ist nicht ein Soma-Psychikon, sondern ein Soma-Pneumatikon, völlig vom Geiste Gottes gestaltet und durchwaltet, sodass zwischen Leib und Seele, Körper und Seele kein geringer Missklang mehr ist. Der jetzige, gekennzeichnet durch Verderblichkeit, Unehre, Kraftlosigkeit, von der Seele beherrscht, vom seelischen Wesen, und der neue Leib unverderblich, göttlich, herrlich, ausgestattet mit göttlicher Doxa und Dynamis, mit göttlicher Herrlichkeit und dynamischer göttlicher Kraft. Was bedeutet das? Was ist das für ein herrlicher Leib und ein Geistleib? Also freuen Sie sich mal schon auf diesen neuen Leib. Und unser jetziger ist ein Saatgut. Und unser ganzes Leben ist ein Saatgut und Saat und Ernte sind aufeinander bezogen und da wollen wir doch auch daraus die Konsequenz ziehen, ein Leben zu führen, das den Herrn ehrt. So viel für heute und dann machen wir morgen früh noch mit weiteren schönen Ermunterungen Fortsetzung. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Ich war als kleines Kind sehr ängstlich. Es mag Gründe gehabt haben. Es gibt ja psychosomatische Zusammenhänge, wie wir eben hörten. Ich war außerordentlich ängstlich. Und Gott hat mich so radikal davon geheilt. Das ist, wenn Christus in uns ist, dann ist der Mensch eine neue Schöpfung. Wir sind geborgen in Christo Jesu. So wie der Sohn geborgen ist im Vater, so sind auch wir geborgene Leute. Christus in uns und wir in ihm und er in Gott, dem Vater. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Das haben wir heute Abend gehört in dem Dienst unseres lieben Bruders. Ich stärke dich. Ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wie ist es denn? So, wir sind denn gerecht geworden. So haben wir Frieden mit Gott. Da war ja ein Mann, und der Schuhmacher fing mit 1. Mose 1 an. Er hatte zuvor keine Furcht. Wann hatte er denn Furcht? Als er gesündigt hat. In dem Moment, als Gott ihn fragte, wo bist du, Adam? Wo? Da sagte er ihm, ja, ich hörte dich. Eben die Stelle nochmal nachgeschlagen. Ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich. Da fing es an. Und ich fürchtete mich. Und darum ist das Wesensmerkmal des menschlichen Seins, dass er Furcht hat. Es gibt keinen Menschen, der nicht Furcht hat. Und die Erlösung von der Furcht ist in Christo Jesu. Und darum sagt unser Herr, in der Welt habt ihr Angst. Aber was sagt er dazu? Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist das, worin wir Gläubige uns halten dürfen, an diese Aussagen unseres Herrn. Und das ist der große Trost, den er uns gibt. Er ist der wesenhafte Tröster, wie ja auch der Heilige Geist den Namen des Parakleten hat, des wahrhaftigen Trösters. Und er tröstet uns auch. Man kann ja wirklich, wenn man in die Welt hineinschaut, kann einem ja bange werden. Aber Gemeinde Jesu hat Verheißungen. Und diese Verheißungen, die sind uns zum Trost und die lassen uns immer wieder ergreifen, wenn die Furcht uns nach uns greift, die Angst nach uns greift, dann lasst uns die Verheißungen Jesu uns vergegenwärtigen und das, was er durch die Apostel abgekündigen lassen, dann werden wir stille in ihm. Wir wissen, er kommt zum Ziele, auch durch die Nacht. Darum Wiederkunft Christi. Das, was unser Bruder uns als Verheißungswort auch sagte, und das, was er sagte von dem neuen Leib, das dürfen wir im Glauben ergreifen. Ja, es ist ein großes Thema, es ist ein Lebensthema. Der Trost Gottes aber sei mit uns allen. Wer möchte noch beten?